Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge analysieren wir das Doubleheader-Rennwochenende der Formel E aus Jeddah mit der Premiere des Pit Boost. Zwischen souveränen Leistungen vom WM-führenden Oliver Rowland und einem Tiefpunkt für den aktuellen Teamweltmeister Jaguar war an diesem Wochenende alles dabei. Den E-Prix im Rückspiegel sowie die Gewinner und Verlierer des Rennwochenendes und unsere Erkenntnisse aus Saudi-Arabien haben wir ebenfalls für euch im Gepäck. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ein besonderes Rennwochenende liegt zurück, das Premierenwochenende des Pit Boost, das Ganze aus Jeddah in Saudi-Arabien. Und einer, der dieses Rennwochenende wie immer begleitet hat für eFormel.de, ist Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, ein wirklich historisches Rennwochenende, muss man ja ehrlicherweise sagen. Erstmal eine neue Strecke in Jeddah haben wir erlebt und vor allen Dingen ja auch den Pit Boost. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wie war so dein erster Eindruck gerade, wenn wir das dann auch am Freitag das erste Mal so im Einsatz gesehen haben?
Ich fand es auf jeden Fall mega interessant. Es war zwischenzeitlich ein bisschen unübersichtlich, was damit zusammenhing, dass die Fahrer auch unterschiedliche Attack-Mode-Strategien mit dem Pit Boost kombiniert hatten. Es gab Fahrer, die ihren ersten Attack-Mode schon vor dem Pitboost genommen haben. Dann gab es Fahrer, die zum Pitboost gefahren sind und direkt bei der Runde, wo sie wieder aus der Box kamen, ihren Attack-Mode genommen haben. Das hat alles in allem dafür gesorgt, dass sehr, sehr unübersichtlich war, wer denn jetzt wo wirklich im Rennen zu finden ist. Aber ansonsten hat es mir relativ gut gefallen und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es wieder Pitboost-Rennen geben wird. Das wird ja das nächste Mal in Monaco der Fall sein.
Genau, und mehres zum Pitboost dann noch in der weiteren Folge. Erstmal schauen wir, was in diesem E-Prix oder was an diesem Wochenende sowieso passiert ist. Das Ganze jetzt im Rückspiegel.
Eine rein deutsche Startreihe 1 gibt es am Freitag. Max Günther sichert sich die Pole Position vor Pascal Wehrlein. Dahinter Oliver Rowland und Taylor Barnard.
Während Günther beim Start in Führung geht, läuft es für Porsche alles andere als gut. Wehrlein wird von Mitch Evans und Antonio Felix da Costa von Nico Müller abgeschossen.
Müller scheidet aus, Wehrlein und Evans müssen zu Reparaturstops an die Box kommen. Felix da Costa kann mit seinem schwer beschädigten Auto weiterfahren, die Rennleitung schickt jedoch das Safety Car raus, um die Trümmer von der Strecke bergen zu können.
Für die Pit Boost Boxenstops kommt das Safety Car zu früh. Das Rennen wird nach einer Runde wieder freigegeben.
In Runde 14 ist es dann endlich soweit. Taylor Barnard geht als erster Fahrer zum Boxenstopp. Wie viele andere Fahrer auch, aktiviert er direkt im Anschluss seinen Attack-Mode.
Nach dem Boxenstopp zeigt sich, dass Max Günther zwar viel Boden verloren, aber noch die meiste Energie übrig hat. Der Deutsche fiel von Platz 2 auf Position 6 zurück, arbeitet sich dann aber wieder nach vorne.
Rowland hingegen hat sich vom Feld abgesetzt und fährt mit fast 5 Sekunden Vorsprung dem Sieg entgegen. Energietechnisch ist er jedoch im Nachteil.
3 Runden vor dem Ziel ist Günther nach einer starken Aufholjagd im Windschatten von Rowland, der die Führung jedoch stark verteidigt. Bis zur letzten Schikane in der letzten Runde. Da geht Günther außen vorbei und stürmt zum Sieg vor dem Nissan-Fahrer und Taylor Barnard.
Diese beiden sind aber am Samstag im Qualifying die schnellsten. Barnard holt sich die Pole im Duell gegen Rowland.
Im Rennen dann eine frühe Kollision zwischen Günther und Felix da Costa. Schon wieder wird ein Porsche von hinten getroffen. Beide scheiden aus.
Im Anschluss wird das Rennen dann aber zur erwarteten Energiesparschlacht. Rowland spart im Windschatten von Barnard und Hughes viel Energie und stürmt anschließend auf und davon.
Dahinter gab es mit dem Attack-Mode wilde Positionsveränderungen. Lucas Di Grassi war teilweise sogar Zweiter, aber auch Jack Dennis und Pascal Wehrlein gehörten zeitweise zur Spitze.
Am Ende gewinnt Rowland deutlich, dahinter hält Barnard Jake Hughes in Schach. Ein rein britisches Podium in Jeddah.
In der Gesamtwertung übernimmt Oliver Rowland die Führung vor Barnard und Felix da Costa. Bei den Teams führt Nissan vor McLaren und Porsche. Bei den Herstellern hat Nissan bereits einen riesigen Vorsprung vor Stellantis. Porsche ist nun nur noch Dritter. Das kann man ganz klar sagen, das war wohl der Mann des Wochenendes. Mit souveräner Leistung in Jeddah holt sich Oliver Rowland die Führung der Weltmeisterschaft. Platz 2 am Freitag und ein souveräner Sieg am Samstag. Damit, wie gesagt, die WM-Führung und das auch mit einer deutlichen Führung, Tobi. Muss man ganz klar sagen, hat man ja hier und da schon vermutet, Nissan mit dem starken Paket. Jetzt konnte man spätestens sehen, dass das Nissan-Paket auch mit Oliver Rowland mehr als nur stark ist.
Auf jeden Fall. Das Ganze hat sich im Qualifying schon angedeutet. Ja, da hat sich Rowland die beiden Startplätze 3 und 2 gesichert. Eine sehr gute Ausgangsposition für die beiden Rennen. Aber nicht nur das Nissan-Nerx-Team war auch stark, sondern auch das Kundenteam McLaren. Beide McLaren-Fahrer haben bewiesen, dass das Paket in Jeddah wirklich schwer zu schlagen war. Ich sag's mal so. Nicht ganz so gut lief es aber bei Oliver Rowlands Teamkollegen Norman Nato. Um genauer zu sein, bei dem läuft derzeit gar nichts. Freitag hat er eine Durchfahrtsstrafe bekommen wegen zu niedrigem Reifendruck. Schon wieder etwas, wofür er nichts konnte, aber Oliver Rowlands souveräner WM-Führender, sein Teamkollege Norman Nato steht bei 0 Punkten. Das ist, glaube ich, eine ganz klare Angelegenheit und kann man nicht immer nur auf Pech schieben. Auch die Performance bei Nato ist derzeit definitiv nicht da. Ganz anders natürlich Oliver Rowland. Luca, ist Rowland jetzt der große Favorit auf den Titel? Kann man das so schon sagen nach 4 Rennen?
Ich meine, ich könnte jetzt so fies sein und sagen, aufgrund dessen, dass ich ja bei eFormel.de Oliver Rowland als WM-Gewinner schon quasi getippt habe, könnte ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man generell mal die Kirche im Dorf lassen, weil nach 4 Rennen kann ja noch viel passieren, grundsätzlich in der Saison. Aber den Vorsprung, den er hat, hat er schon mal. Und generell, das hat man in Brasilien ja schon gesehen, Nissan stark. Da ist ja der ja auch die Durchfahrtsstrafe so ein bisschen in die Quere gekommen. Aber generell muss man jetzt sagen, die letzten 3 Rennen liefen extrem gut. Vorteilhaft wäre es natürlich, wenn Oliver Rowland auch für das Team nicht den Alleinunterhalter spielt, sondern Norman Nato, wie du auch sagtest, so ein bisschen mit seiner Pechsträhne auch mal dem entgegenspielen kann und auch mal Ergebnisse liefern kann in den nächsten Rennen. Deswegen das wahrscheinlich auch so ein Faktor, weil man muss ehrlich sein, das hat man ja letztes Jahr auch hier und da gesehen, der Teamkollege ist wichtiger als man denkt. Deshalb würde ich das vielleicht sogar ein bisschen abhängig davon machen, aber grundsätzlich so von den reinen Leistungen her von Oliver Rowland auf jeden Fall Favorit für den Titel. Oder wie siehst du das?
4 Rennen von 16 sind vorbei, das ist ein Viertel der Saison. Ich denke da, wie du schon sagst, soll man die Kirsche im Dorf lassen. Aber ich glaube, was man sagen kann, Nissan hat ein wirklich sehr starkes Paket. In Jeddah war es wohl das stärkste, würde ich sagen. Wie sich das auf anderen Strecken darstellen wird, glaube ich, muss man jetzt mal abwarten. Aber wie du auch schon gesagt hast, in Sao Paulo und auch in Mexiko war das Paket ebenfalls nicht schlecht. Daher ist davon auszugehen, dass wir auf jeden Fall Oliver Rowland noch ein paar Mal relativ weit vorne in der Ergebnisliste sehen werden.
Auch weit oben in der Ergebnisliste stand Taylor Barnard mit Doppelpodium, Freitag Platz 3, Samstag Pole Position, hat damit jetzt Daniel Abt abgelöst als jüngster Fahrer der Geschichte, der diese Pole Position erreichen konnte, und zusätzlich gab es dann auch noch am Samstag Rang 2, also er hat auch richtig abgeliefert, haben wir schon vorher besprochen, Nissan-Paket extrem stark. Und Taylor Barnard, würde ich sagen, er ist seiner Rolle. Letztes Jahr als Reservefahrer hat er schon abgeliefert und jetzt als Vollzeitfahrer. Also da läuft es ja richtig rund für ihn und deshalb auch dementsprechend gut jetzt in der Gesamtwertung platziert.
Ja, auf jeden Fall. Sein drittes Podium im 4. Saisonrennen, damit liegt er auf Platz 2 der Meisterschaft, hat sich dank des guten Ergebnisses sogar Anatolio Felix da Costa vorbeigeschoben. Nur Oliver Rowland ist jetzt noch vor ihm. Insbesondere fand ich seinen Zweikampf mit Jake Hughes am Samstag aber sehenswert, wo er sich richtig stark durchgesetzt hat. Er lag da auf dem 2. Platz. Der Maserati hatte Attack Mode, also mehr Leistung mit Allradantrieb, und hat versucht, Barnard vom 2. Platz zu verdrängen. Der blieb aber eiskalt im Zweikampf, ließ ihn außen in Kurve 1 keine Chance. Hughes musste durch die Auslaufzone fahren, verlangsamen, und bis er wieder an Barnard dran war, war sein Attack-Mode ausgelaufen. Luca, die neue Entdeckung der Saison, und nicht nur der Saison, sondern der letzten Jahre, oder wie siehst du das?
Also man muss sagen, in den letzten 12 Monaten hat man ja von ihm, also was da alleine in den letzten 12 Monaten passiert ist, weniger sogar noch in den letzten 12 Monaten, aber innerhalb dieses Zeitraums ja quasi vom No-Name, zumindest im Bereich Formel E, zu einer absoluten Top-Personalie sich hochgearbeitet, kann man ja schon sagen. Und das zeigt so ein bisschen vielleicht auch, was Potenzial für junge Piloten, ja auch die Formel E haben kann. Ich meine, die Leistung oder die Stärke der Fahrzeuge hat sich ja auch extrem entwickelt. Deswegen die strategische Komponente ja auch immer entscheidend. Und da entwickelt er sich ja auch extrem stark von Rennen zu Rennen. Gerade in der letzten Saison hat man es ja gesehen, da hat man eine Steigerung gesehen. In dieser Saison, du hast es auch angesprochen, in 4 Rennen 3-mal aufs Podium zu fahren, ist in der Formel E allein schon schwierig, weil es ja auch immer hier und da chaotisch hergeht, kommen wir später noch zu sprechen, wie das ja auch passieren kann durch außenstehende Faktoren, die da das auch beeinflussen können. Deshalb auf jeden Fall die Neuentdeckung mal auf jeden Fall der letzten 12 Monate gerade in der Formel E.
Eine Sache, die ich an der Stelle nochmal hervorheben möchte, Taylor Barnard war nach den ersten beiden Rennen der schwächste Qualifier in der Formel E. Startplatz 17 und Startplatz 19 in den ersten beiden Rennen, also im Durchschnitt von 18,0. Kein Fahrer war schlechter. Und das hat er in Jeddah ganz anders gezeigt. Ja. Am Freitag von Startplatz 4 ins Rennen gegangen, Samstag sogar die Pole Position. Also die große Schwäche, die er noch in den ersten beiden Rennen hatte, die konnte er komplett ablegen. Eine richtig gute Entwicklung, die er hingelegt hat. Auf der anderen Seite, der ist natürlich noch sehr jung und ich glaube, man darf ihn jetzt nicht als Weltmeister handeln, denn das ist auch klar in meinen Augen, es wird auch in dieser Saison noch der ein oder andere Rückschlag, vielleicht sogar ein richtig herber Rückschlag für ihn kommen. Das ist ganz normal, das gehört dazu, aber von daher, ich glaube, da wird man dann sehen, wie er in der Lage ist, mit so einem Rückschlag umzugehen und das wird dann spätestens wirklich den Leuten zeigen, ob wir da einen potenziellen Champion im McLaren sitzen haben.
Nicht nur potenziell, sondern da sind Champions im Haus bei Porsche, aber da war es 3-mal in Runde 1 schon vorbei. Kein sonderlich glückliches Wochenende gab es für das Porsche-Werksteam in Saudi-Arabien. Wie schon gesagt, Wehrlein am Freitag von Mitch Evans abgeräumt worden, Da Costa am Freitag von Nico Müller abgeräumt worden und am Samstag vom Freitagsrennsieger Maximilian Günther. Bitterer konnte das Wochenende für Porsche sicherlich nicht laufen, Tobi, oder sehe ich das komplett falsch?
Ja, zumindest die Rennen. Das einzige Mal, dass ein Porsche nicht in Runde 1 abgeschossen wurde, war tatsächlich Pascal Wehrlein am Samstag. Aber er hatte ein Softwareproblem im Qualifying, was ihn Performance gekostet hat. Und deshalb ging er da nur von Startplatz 13 ins Rennen. Muss man ja sagen, in den ersten 3 Saisonrennen 2-mal Pole Position, 1-mal Platz 2, ja. Bis dato mit Abstand der beste Qualifier der Formel E. Und da, wenn es mal nicht schlecht läuft, dann startet er nur von Platz 13. Insbesondere am Freitag der Unfall von Startplatz 2, der war mehr als ärgerlich. Mitch Evans viel zu spät auf der Bremse, erwischt Pascal Wehrlein richtig heftig von hinten. Der erleidet einen Plattfuß hinten rechts, muss an die Box und fuhr danach chancenlos hinterher, weil auch die Radaufhängung ein bisschen was abbekommen hat. Antonio Felix da Costa, für den lief das Wochenende sogar noch schlechter. Der wurde am Freitag richtig heftig von Nico Müller getroffen, der beim Crash sogar abgehoben hat und fast richtig ordentlich in die Leitplanke geflogen wäre. Antonio Felix da Costa konnte im Anschluss noch Schadensbegrenzung betreiben und den stark beschädigten Porsche auf Platz 9 ins Ziel bringen. Samstag ging allerdings nach dem Crash mit Maximilian Günther gar nichts mehr. Aufhängungsbruch nicht nur bei Günther, sondern auch beim Portugiesen, der es zwar noch an die Box geschafft hat, aber das Rennen dann aufgeben musste. Kein gutes Wochenende für Porsche in Saudi-Arabien. Insgesamt haben sie nur 6 Punkte geholt. Ein 9. Platz von Felix da Costa am Freitag und ein 8. Platz von Wehrlein am Samstag. In meinen Augen natürlich viel zu wenig, wenn man Weltmeister werden will. Und das ist ja das erklärte Ziel von Porsche, nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison dieses Jahr Teamweltmeister zu werden. Aber, ganz großes Aber, Porsche sagt selbst, dass die Strecke in Jeddah ihnen nicht so gelegen hat, ganz im Gegensatz zum Kurs in Mexiko. Also es besteht schon noch Hoffnung für Porsche, dass Saudi-Arabien ein Ausreißer nach unten bleibt. Und möglicherweise können die beiden Fahrer ja auch dann schon in Miami im April beim nächsten Rennen zeigen, dass es in dieser Saison doch besser laufen kann als in Saudi-Arabien. Oder was denkst du?
Es sollte auf jeden Fall besser laufen. Also man hat ja zumindest in Mexiko gesehen, dass es funktioniert. Also man ist ja nicht ganz weg vom Fenster. Kommen wir gleich auch noch dazu, wie es ja auch nochmal zum direkten Konkurrenten aus dem letzten Jahr anders laufen kann. Deswegen sehe ich da Porsche generell schon noch auf einem guten Weg. Klar, wenn man alleine durch Unfälle oder dann auch durch Softwareprobleme aus den Sessions rausgeworfen wird, egal ob jetzt Qualifying oder Rennen, ist das extrem bitter. Ich meine, man hat Punkte aufs Scoreboard gebracht, zwar nur 6, aber je nachdem, das haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, das könnten vielleicht 6 entscheidende Punkte sein. Deshalb nimmt man vielleicht sie gerne mit und man muss sich dennoch weiterhin steigern. Du hast gesagt, in der Konstanz natürlich, wenn man das so weiterträgt aus Jidder über die ganze Saison, wird man natürlich nicht Meister. Aber gleiches gilt auch hier wie zu Oliver Rowland und Taylor Barnard. Die Saison ist ja noch sehr lange. Und bei Max Günther kann man auch sagen, er hat so eine kleine Minisaison erlebt, nämlich mit maximaler Punkteausbeute am Freitag und am Samstag den maximalen Rückschlag. Sieg, Pole Position und schnellste Runde. Am Freitag, da hat man gedacht, mit 29 Punkten und dem Grand Slam in der Hand, man reist hier auch am Samstag mit einem positiven Wochenende aus Saudi-Arabien ab. Aber am Samstag kam es ganz dicke, schon nach 4 Kurven musste man das Rennen beenden, als er mit Antonio Felix da Costa sich kollidiert hatte und eben nach defekter Radaufhängung aufgeben musste. So die kleine Berg- und Talfahrt für Maximilian Günther. Dennoch muss man insgesamt sagen, hat mich der Deutsche in DS-Diensten doch sehr überzeugt, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, denn Freitag sah es zwischenzeitlich auch gar nicht so gut aus für Maximilian Günther, insbesondere unmittelbar nach seinem Pitboost-Boxenstopp. Von der Pole Position gestartet, lag er im Rennen dann längere Zeit vorne, dann eine Zeit lang auf Platz 2, verlor dann aber beim Boxenstopp, rund um den Boxenstopp, deutlich an Boden und nachdem die ganzen Boxenstopps erledigt waren, war er auf einmal nur noch Sechster, aber er hatte ein bisschen mehr Energie gespart als seine Konkurrenten und hat sich die Energie auch durchaus gut eingeteilt und dann anschließend zum Angriff geblasen, hat Runde für Runde den Rückstand auf Spitzenreiter Rowland verkürzt und 3 Runden vor dem Ziel war er tatsächlich im Heck des Briten angekommen. Rowland verteidigt sich mit allem, was er hatte. Aber Energie hatte er nicht genug, denn tatsächlich ist es so, letzte Runde, letzte Schikane, kurz vor dem Anbremsen geht Rowland die Energie quasi aus. Günther kann auf der Außenseite vorbeigehen und sich den Sieg sichern. Samstag hingegen, du hast es schon zusammengefasst, nach dem Qualifying sah es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Er hat es in die Duels geschafft, Startplatz 6 ist jetzt nicht überragend im Vergleich zur Pole Position am Tag davor, aber natürlich auch ganz und gar nicht schlecht. Aber natürlich nach 4 Runden war das Rennen bereits vorbei. Er hat sich beim Anbremsen auf die Kurve, als er Eduardo Mortara angreifen will, total verschätzt. Er war eigentlich nicht mal in der Nähe von Antonio Felix da Costa, aber dadurch, dass er so spät gebremst hat, die Reifen blockiert hat, rutscht er geradeaus in den Porsche rein, hat ihn extrem hart getroffen und abgeräumt. Beide Autos anschließend mit kaputter Radaufhängung und damit schon ganz früh 2 Ausfälle im Samstagsrennen. Nachdem er Freitag, wie gesagt, 29 Punkte mitgenommen hat, der erste Fahrer seit, ich glaube, Jake Dennis in Rom 2023 war das zuletzt der Fall, dass ein Fahrer die maximale Punkteausbeute mitgenommen hat. Natürlich sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite glaube ich, DS hat eine gute Performance gezeigt am Wochenende. Man hat gezeigt, dass man jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von Nissan ist, aber auf jeden Fall in Schlagdistanz. Und das sollte Max Günther doch Hoffnung für die restliche Saison geben. Oder denkst du nicht auch?
Absolut, also man hat ja gezeigt, wenn andere schwächeln, dass man halt da sein muss und das ist ja dementsprechend die Position, die man einnehmen muss, quasi der erste Verfolger von den ganz, ganz Großen zu sein. Und es scheint DS aktuell, Günther wie gesagt jetzt mit 37 Punkten, 29 alleine gesammelt dann am Freitag in Saudi-Arabien, aber generell ist man in Schlagdistanz zu den ganz großen Plätzen mit Platz 4 aktuell. Auch hier gilt, was die restlichen Rennen dann zeigen, steht generell auf einem anderen Blatt. Aber wenn man generell in einem Rennen gezeigt hat, dass es funktioniert, dann kann man ja darauf aufbauen. Und generell muss man sagen, DS war ja letztes Jahr bekannt für konstante Ergebnisse. Warum nicht auch wieder dieses Jahr? Alles andere als konstant läuft es für Jaguar. Da muss man sagen, mit 10 Punkten in den letzten 3 Rennen hat alleine Max Günther ja da deutlich mehr gesammelt. Man ist meilenweit von der Form entfernt, die sie die letzten Jahre hatten. Insbesondere bei Nick Cassidy und natürlich auch bei Mitch Evans läuft es so absolut gar nicht. Also Team und Fahrer irgendwie in einer Form- und Sinneskrise, die man erstmal so bewältigen muss. Und das hat sich ganz ehrlich so in Saudi-Arabien auch komplett gezeigt. Und das war das perfekte Szenario, wie sich diese Saison aktuell auch so verläuft.
Und man merkt bei Jaguar sowohl am Funk als auch in den Interviews, dass die beiden Fahrer einfach unzufrieden sind damit, was sie zeigen können, was sie zu leisten imstande sind derzeit. Ja, bei Nick Cassidy ist es insbesondere das Qualifying, das Probleme macht. Die Startplätze 9 und 17, die er am Wochenende geholt hat, sind keine gute Ausgangssituation, wenn man dazu mal zum Beispiel Oliver Rowland vergleicht, ja, der es jedes Mal in die Duels geschafft hat. Nick Cassidy in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal. Mitch Evans, Freitag, Startplatz 5, noch relativ gut gewesen. Aber, ganz großes Aber, das hatte sich dann aber auch relativ schnell erledigt. Denn der Neuseeländer hat gleich zwei Unfälle in Runde 1 verursacht. Einmal hat er Pascal Wehrlein abgeschossen. Das Thema hatten wir ja auch schon. Und dann gab es noch einen zweiten Crash mit Nick de Vries, dem er ebenfalls ins Heck gefahren ist, drei Kurven später. In der Folge schliff der deutlich stabilere Frontflügel, den die Gendra Evos haben, am Reifen und Evans musste in die Box, um den Frontflügel wechseln zu lassen, fiel dadurch sogar eine ganze Runde zurück, fuhr dann dem Feld chancenlos hinterher. Damit war das Rennen für ihn quasi gelaufen. Nick Cassidy hat auch ein sehr, sehr blasses Rennen gezeigt, finde ich. Im Endeffekt, im Nachhinein kann man sich fragen, ist der denn überhaupt mitgefahren? Ist am Ende dann Elfter geworden, knapp an den Punkterennen vorbei. Aber von der Effizienz, die Jaguar sonst ausgezeichnet hat, war wenig zu sehen. Das war am Samstag dann anders. Beim Rennen ohne Pitboost-Boxenstopp war Energiesparen ein deutlich größeres Thema. Und das scheint Jaguar auch viel, viel besser zu liegen, als wenn die Rennen relativ schnell sind. Auch da war das Qualifying nicht sonderlich gut, aber beide Fahrer haben sich im Rennen deutlich verbessert. Mitch Evans hatte leider ein Break-by-Wire-Problem. Das hat dafür gesorgt, dass er kurz vor Schluss aufgeben musste. Eigentlich in relativ aussichtsreicher Situation mit noch einem Attack-Mode, den er hatte. Nick Cassidy landet am Ende auf Platz 5, holt die schon erwähnten 10 Punkte wenigstens für Jaguar und kann zumindest seine ersten Punkte diese Saison anschreiben lassen, muss man ja auch mal dazu sagen. Und alles in allem, Jaguar liegt allerdings aktuell nur auf Platz 7 in der Teamwertung. Jetzt ist die Saison zwar noch lang, aber Luca, trotzdem möchte sich die Frage stellen, ist eine Titelverteidigung in der Teamwertung für Jaguar überhaupt noch realistisch anhand dem, was man jetzt in den ersten 4 Rennen gesehen hat?
Oh, also das ist eine echt schwierige Frage. Nach dem aktuellen Stand würde ich mal ganz klar sagen, nein. So ein wenig habe ich auch den Eindruck, dass das kann jetzt total täuschen, aber irgendwie, dass das London-Rennen, also das Finale, einfach irgendwie noch im Team selber nachwirkt, sowohl im Team direkt als auch dann bei den Fahrern untereinander. Dass dann natürlich da auch noch dann unglücklicherweise durch Unfälle oder dann auch durch technischen Problemen, dass die Ergebnisse einfach nicht kommen. Deswegen ist das so wie so ein Rad, was sich weiter dreht und man kommt aus diesem Rad irgendwie aktuell nicht raus. Du hast es gesagt, aktuell nur Platz 7. Eine deutliche Steigerung muss auf jeden Fall mal in den nächsten Rennen kommen. Also mal bis zur Saisonhalbzeit, dann müsste man mal dann Fazit ziehen. Aber aktuell ist Platz 1 mal in deutlich weiterer Ferne. Aktuell muss man eher sich damit beschäftigen, mal konstant in die Punkte zu fahren, weil in den letzten 3 Rennen 10 Punkte zu sammeln, gerade als amtierender Teamweltmeister, ist das schon echt kein gutes Ergebnis. Also da ist der Krisenmodus oder müsste der Krisenmodus so langsam mal aktiviert werden oder täusche ich mich da komplett?
Nee, sehe ich genauso. Also ob es jetzt tatsächlich daran lag, dass man in London mit beiden Fahrern die Fahrermeisterschaft verpasst hat, ich bin mir da nicht so sicher, weil die Stimmung beim Team selber eigentlich sehr gut gewesen ist in London. Man konnte ja da den Weltmeistertitel bei den Teams und auch den Titel bei den Herstellern feiern. Aber, wie du schon sagst, ein Teufelskreis, in dem man sich da aktuell befindet.
Dann kommen wir zu unseren Erkenntnissen aus Saudi-Arabien. Zwei unterschiedliche haben wir mit dabei und du darfst starten mit der Premiere des Wochenendes.
Der Pitboost-Boxenstopp ist mein Thema. 34 Sekunden Standzeit, um 10% Energie nachzuladen. In meinen Augen hat sich das Konzept bewährt. Zwar war das Rennen aufgrund der unterschiedlichen Strategien, sowohl was Pitboost als auch Attack-Mode anging, sehr unübersichtlich. Man hat echt teilweise überhaupt nicht mehr gewusst, wer denn jetzt wo fährt. aber dennoch ist das in meinen Augen eine gute Möglichkeit, die doch relativ überschaubaren Optionen, die man beim Attack-Mod hat, zu ergänzen. Und wie eingangs schon mal gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Rennen mit Boxenstopps, die wir bei jedem Doubleheader in dieser Saison sehen werden. Luca, bei dir geht's eher um die Strecke, was deine Erkenntnisse angeht, oder?
Absolut. Also die Rennen an sich, gerade das Freitagsrennen, was natürlich sehr viel Neues und auch sehr viel Spannendes mitgebracht hat, war in der Hafenstadt Jeddah ansehnlich und spannend, aber irgendwie wurde ich mit der Konfiguration, die die Formel E gefahren ist, irgendwie nicht ganz warm. Sie kam nicht daran. Generell muss man sagen, die ganze Strecke eher doch für die Formel 1 gemacht worden, sehr aerodynamisch, sehr schnell. Klar, wir fahren die kurze Variante, aber es ist ja größtenteils die Strecke, die die Formel 1 eben auch überfährt. Und das merkt man eben, dass sie dann doch sehr für die Königsklasse des Motorsports angepasst und erbaut worden ist. Generell keine speziellen Kurven oder anspruchsvolle Passagen, wie wir sie in die Ria sehen. Und deshalb wünsche ich mir so ein bisschen eine Rückkehr zur alten Strecke in Richtung Hauptstadt Riyadh. Deshalb hoffen wir mal, dass es nicht allzu lange in Jeddah dort die Strecke benutzt wird, weil ich bin irgendwie der Fan des Bob-Kurses. Keine Ahnung, warum. Also, ich keine Ahnung, wie es dir dabei geht. Würde mich gerne mal interessieren.
Ja, ich sehe es nicht ganz unähnlich. Auf der anderen Seite, die Strecke hatte natürlich einige Vorteile, gerade im Gegensatz zu Diriyah. In Diriyah ist es ja teilweise relativ schwierig zu überholen, wenn man mal die eine lange Geraden rauslässt, an deren Ende dann auch der Attack-Mode sich befindet. Das fand ich war in Jeddah schon mal komplett anders. Da gab es 4-5 Überholmöglichkeiten auf der Strecke und ich finde auch, die Formel E hat einen relativ guten Job gemacht, wie sie die Schikanen eingebaut hat. Ich habe ehrlich gesagt eher mehr mit einem Portland-Style-Rennen oder mit einem Misano-Style-Rennen gerechnet, als mit dem Rennen, was wir dann tatsächlich gesehen haben. Wie du schon sagst, ich fand die Rennen sehr interessant, sehr spannend, sehr sehenswert. Und das ist auf einer Strecke, die eigentlich für andere Rennserien quasi als permanente Strecke erbaut wurde, gar nicht so einfach für die Formel E, da so ein interessantes Rennen hinzubekommen. Von daher, ich gehe mit Jeddah. Ist nicht ganz so interessant wie die Ria als Kurs, aber die Umsetzung aus der Formel-1-Strecke einen Formel-E-Kurs zu machen, fand ich sehr gelungen.
Und in Teleskop blicken wir auf ein Drama des Wochenendes.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel-E.
Mit dem Teleskop blicke ich auf etwas, das in der ganzen Action und den vielen Erstrundenkollisionen, die wir in Jeddah hatten, fast untergegangen wäre, nämlich auf den Feuerlöscher im Maserati von Stoffel Vandoorne. Der verlangt meine Aufmerksamkeit und zwar aus einem bestimmten Grund. Er war am Samstag im Qualifying nicht angeschlossen, was den technischen Kommissaren im Anschluss bei der Untersuchung der Fahrzeuge natürlich aufgefallen ist. Die Folge, der Belgier wurde vom Qualifying disqualifiziert, anstelle von Startplatz 3, damit nur Platz 22 für Vandoorne. Das hat ihn in meinen Augen eine potenzielle Siegchance gekostet, denn trotz letztem Startplatz ist er im Rennen bis auf Platz 6 nach vorne gekommen. Luca, und da wäre doch aus der zweiten Startreihe noch viel, viel mehr für den Champion von Saison 8 drin gewesen. Oder findest du nicht auch?
Absolut, vor allen Dingen, wenn man vergleicht, Jack Hughes war ja an diesem Wochenende auch extrem gut unterwegs. Und Stoffel Vandoorne mit seiner ganzen Routine hätte sicherlich noch mehr rausholen können. Und deshalb gehe ich damit. Potenzielle Siegchance, zumindest mal ein Podium, wurde da deshalb aufgrund eines ja blöden Fehlers, kann man ja ganz klar sagen, verspielt.
Und kurz dazu, auf Seiten von Maserati hat man sich auf Nachfrage hin nicht zu der Sache äußern wollen. Es ist also nicht ganz klar, ob es ein technischer Defekt gewesen ist oder aber, worauf das vielleicht auch ein bisschen mehr hindeutet, menschliches Versagen, dass da einfach ein Mechaniker nicht aufgepasst hat und den Feuerlöscher einfach nicht angeschlossen hat.
Nun, wie immer, zu unseren Siegern und Verlierern des Wochenendes. Mit dabei auch natürlich die Sieger des Wochenendes bei unserem Tippspiel. Da kommen wir gleich noch zu. Wir starten aber traditionell mit deinen Siegern und Verlierern des Wochenendes.
Ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich eher die Sieger und Verlierer nenne, die vielleicht nicht so groß im Fokus standen. Da komme ich aber in Jeddah definitiv nicht drumherum, als großen Sieger des Wochenendes Oliver Rowan zu nennen. Platz 2 am Freitag, Platz 1 am Samstag, die souveräne WM-Führung, deutlicher Vorsprung auf alle anderen Fahrer. Also Oliver Rowan hat ganz klar das Prädikat Sieger des Wochenendes verdient, wie ich finde. Verlierer des Wochenendes ist für mich Porsche. Da lief es echt mal überhaupt nicht. Da hatte man viel Pech. Die Leistung war eigentlich relativ gut im Qualifying, aber wenn man dreimal in Runde 1 abgeschossen wird, kann man nicht als Sieger des Wochenendes rausgehen. Von daher wichtige Punkte, die Porsche verloren hat. Und ein Wochenende, was am Ende der Saison vielleicht wehtun könnte für die Truppe aus Weißach. Luca, was sind denn deine Sieger und Verlierer des Wochenendes?
Mein Sieger des Wochenendes persönlich, da übernehme ich jetzt einfach mal deine Rolle, so ein bisschen aus der zweiten Reihe zu sehen. Jack Hughes, finde ich zumindest, denn auch ich habe gern mal über ihn so ein bisschen seine Leistung hinterfragt, aber jetzt scheint er bei Maserati aufsteigende Tendenz zu zeigen. Einerseits mal mit Platz 5 am Freitag und mit dem Podiumsplatz 3 und mit der schnellsten Runde dann am folgenden Samstag ist das, was er sich auf jeden Fall mal dick auf die Fahne schreiben kann. Auch konstant jetzt Punkte gemacht in der Gesamtwertung, deshalb ja auch wichtig generell für Maserati dort auch dabei zu sein. Wir haben es ja schon im Teleskop seziert, Stoffel Van Dorn wäre da der Fehler nicht gewesen, sähe es für Maserati ja nochmal ein bisschen besser aus, aber im Bezug zu den Fahrern her Jack Hughes ziemlich stark zu sehen. Mein Verlierer in dem Fall jetzt an dem Wochenende ist einfach Mitch Evans, denn mit allein schon dem Crash am Freitag hat er sich in einer aussichtsreichen Position Pascal Wehrlein ins Verderben mitgerissen und dann waren die Ergebnisse sowohl eben dadurch ja dann am Freitag als auch am Samstag nicht gut. 19. beziehungsweise dann am Samstag sogar der Ausfall spricht, wie gesagt, für die schlechte Leistung von Jaguar insgesamt. An dem Wochenende hat's halt Mitch Evans ganz heftig getroffen.
Wenn es auch relativ heftig getroffen hat, das waren Dani 83 und Naga. Die beiden haben nämlich die Tagessiege in unserem Kicktipp-Tippspiel geholt. In der Gesamtwertung konnte sich Stoffel 4 an der Spitze aber noch ein bisschen weiter absetzen. Mannrad ist nach wie vor Zweiter. Der PH ist neu auf Platz 3. Lass uns mal einen Blick auf die Redaktion werfen. Timo hat da ein bisschen Boden gut gemacht, ist jetzt auf Platz 6. Ich habe hingegen ein bisschen Boden verloren, bin nur noch Achter. Tim liegt auf Platz 14 und Luca, du hast dich auf Position 25 festgesetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen könnt ihr alle auf www.kicktipp.de/Formel E. Einfach anmelden, mitmachen, tippen und wenn ihr gut seid, dann werdet ihr auch im E-Pod erwähnt.
Und zum Ende der Sendung verweisen wir natürlich gerne auf Social Media. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr sowieso schon bei eformel.de auf der Seite unterwegs seid. Im Reiter Social Media, rechts an der Startseite zum Beispiel, gibt's unter dem Reiter Podcast auch den Reiter Social Media. Gern mal abchecken, gerade jetzt zu Rennwochenenden. Interessant mit Interviews und auch mit den Rennhighlights, die es dann auf dem YouTube-Kanal von eformel.de zu sehen gibt. Auch Instagram natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Auch natürlich der Verweis auf die Ticketverkäufe von Berlin. Tobi, das ja auch nicht uninteressant ist, weil man muss sich so langsam sputen. Du hast es ja schon in der letzten Folge gesagt, die ganz heißen und interessanten Plätze sind hier und da schon weg.
Ja, genau. Die Anzahl der verfügbaren Tickets wird immer weniger. Geht einfach auf eformel.de. Da ist ein großer Banner mit Ticketverkauf Berlin. Da werdet ihr dann weitergeleitet und könnt eure Tickets für die beiden Deutschlandrennen, die wir im Juli sehen werden, erwerben.
Und nicht vergessen dürft ihr auch, diesen Podcast zu abonnieren bzw. zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Also Spotify 5 Sterne, Apple Podcast 5 Sterne oder wo wir alles verfügbar sind. Also gerne dort abonnieren, bewerten und teilen, da würden wir uns freuen und natürlich beim nächsten Mal auch wieder einschalten, dadurch dann auch keine Folge mehr verpassen. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, Tobi, und für deine Einschätzung für dieses ja dann doch schon historischen Rennwochenende mit dem Pitboost Premiere in Saudi-Arabien. Erstmal danke dafür.
Ja, nicht zu danken, gerne.
Und wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder mit einer News-Folge, würde ich mal ganz spontan sagen, weil leider ist es ja dann doch noch ein bisschen hin, dass wir dann über den großen Teich fliegen mit der Formel E nach Miami. Es wird sonnig und es wird sicherlich auch wieder heiß, was das Thema Rennaction angeht.
Auf jeden Fall.
Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit und wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt E-Pod bei eformel.de.
Ciao!